Die katholische Kirche steht auf der Hitliste des Vertrauens in der deutschen Bevölkerung weit unten, auch weit hinter der evangelischen Kirche. Und jetzt wird auch noch mit großem Getöse das Jahr des Reformationsjubiläums gefeiert. Wo bleibt die katholische Kirche da? Wird sie immer mehr an den Rand gedrängt und zum exotischen Folkloreverein mit wenigen kuriosen Männern an der Spitze, die sich zu so etwas Vorsinnflutlichem wie einem ehelosen Leben auch noch verpflichten und Priester werden? Quatsch, alles Blödsinn, das sagt der Journalist Andreas Püttmann. Schluss mit der katholischen Lamoyanz. Die katholische Kirche ist ein Glutkern und ein Leistungsträger unserer Gesellschaft. Es gibt mehr als genug Gründe, ein stolzer Katholik zu sein. Wie katholisch ist Deutschland und was es davon hat? So heißt die katholische Leistungsschau im Jahr des Reformationsjubiläums, die Andreas Püttmann geschrieben hat. Er ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schröer.
Sind Sie stolz, katholisch zu sein?
Also mit dem Begriff Stolz habe ich generell so Probleme. Ich bin auf jeden Fall schon mal nicht stolz, ein Deutscher zu sein, höchstens froh. Als Katholik würde ich auch sagen, ich bin ein froher Katholik. Ich bin gerne Katholik, aber stolz bin ich nicht, weil es ist ja nicht mein Verdienst in dem Sinne, sondern wir wissen doch, alles ist Gnade.
Fangen wir mal vorne in Ihrem Buch an. Das beginnt mit einem Stimmungsbild in der Gesellschaft. Also aktuelle Umfragen, die beweisen immer wieder, die katholische Kirche liegt auf der Hitliste des Vertrauens weit hinten. Die evangelische Kirche genießt in fast allen Umfragen mehr Vertrauen als die katholische. Woran liegt das? Sind das nur der Missbrauchsskandal, der Skandal in Limburg? Oder warum ist das so?
Einerseits, glaube ich, haben wir eine lange nationale Tradition, vom preußischen Deutschland her, wo die Katholiken so eine Art Staatsbürger zweiter Klasse waren, immer in dem Verdacht stehend, aus Rom ferngesteuert zu sein, dass wir im Land der Reformation so eine antikatholische Unterströmung haben und gefühlt immer noch eher die Stammlande der Reformation sind. Ich glaube aber, dass aktuell, weil ja auch viele Leute gar kein Geschichtsbewusstsein haben, etwas anderes sehr wichtig ist, die Lebensführungspflichten, die die katholische Kirche auferlegt, insbesondere im Bereich Sexualität, Ehe, Familie. Da steht sie wie ein sperriger, erratischer Block im Wege und ist so ein bisschen das fleischgewordene oder steingewordene schlechte Gewissen manches Menschen. Und da erregt sie ja auch immer wieder Anstoß, etwa mit dem schon angesprochenen Zölibat. Das ist, glaube ich, ein Grund, es ihr auch dann gerne heimzuzahlen, wenn man sie selbst dabei erwischt, wie sie gegen moralische Normen verstößt. Und die Rede von der katholischen Doppelmoral ist ja fast schon sprichwörtlich.
Also das sind die Attribute, die man der katholischen Kirche zuordnet. Sie ist die Spielverderberin, also gerade im Bereich der Sexualität. Sie ist unfrei, verstaubte Hierarchien, Ähnliches. Und die evangelische Kirche, die hat all die positiven Attribute.
Nicht? Ja, wobei man sagen muss, also die evangelische gilt zwar häufiger als gütig, als sozial, als frauenfreundlich, demokratisch etc. Aber es gibt in einer etwas älteren Umfrage aus den 80er Jahren, aber diese Strukturen ändern sich ja nicht so stark, einige Attribute, die mehr mit der katholischen Kirche verbunden werden und die mit dem Markenkern des Christlichen zu tun haben, nämlich heilig, stark, steht nahe zu Gott, gibt dem Leben Sinn, übrigens auch setzt sich für stabile Ehen und Familien ein. Und deswegen ist ja paradoxerweise die Bindungskraft der katholischen Kirche auch größer als die der evangelischen. Die Austritte sind regelmäßig höher. Fast 2/3 der ehemaligen Christen waren in der evangelischen Kirche. Also man reibt sich an der katholischen, aber man respektiert sie dann irgendwo doch und es gelingt ihr, ihre Schäfchen noch mehr bei der Stange zu halten.
Liegt über allem nicht diese Verdunstung des christlichen Glaubens schlechthin? Es gab ja, als der Skandal in Limburg passierte, dieses Wort eines evangelischen Superintendenten, der sagte, Herr je, bei mir rufen viele Leute an, treten aus der Kirche aus wegen Bischof Theberts von Elst. Also ist es nicht das große Ganze, das Glaubenswissen, was verdunstet, das
ja,
eigentlich Ursache ist?
Ja, das steht natürlich im Vordergrund. Und ich habe auch zu Beginn meines Buches gesagt, dass mir die konfessionellen Aspekte nachrangig erscheinen gegenüber den christlichen an sich. Also ich würde nicht sagen, ich bin zuerst Katholik und dann Christ, wie das so manche Traditionalisten sagen, sondern umgekehrt. Ich bin zuerst Christ und dann bin ich es in der katholischen Variante. Also hier ist, haben Sie völlig recht, die Sorge um das Christliche in unserer Gesellschaft dominant. Ich bin nur der Meinung, man darf die konfessionellen Unterschiede, die es dann gibt, nicht unterschlagen oder herunterreden, weil sie spielen in der sozialen Wirklichkeit doch noch eine Rolle.
Kommen wir auf den Markenkern der katholischen Kirche zu sprechen. Sie sprachen es gerade an, da gibt es die Attribute heilig, stehen näher zu ihrer Kirche. Also das sind ja positive Attribute, die der katholischen Kirche zugeschrieben werden. Es gibt aber auch diese Attribute dickköpfig, beharrlich, barocker Prunk, Doppelmoral. Das sind jetzt nicht positiv besetzte Attribute, die gehören aber zum Markenkern der Kirche. Ist nicht ganz einfach, damit umzugehen, oder?
Ja, wobei der barocke Prunk, den würde ich sogar eher noch zum Positiven zählen, nicht? Also wenn sich hinter dem Prunk Fäulnis verbirgt, dann schlägt das natürlich nach hinten zurück. Aber die Festlichkeit der katholischen Kirche, ihre Fähigkeit zu feiern, wenn Sie etwa auch an das große Begräbnis Konrad Adenauers denken im Kölner Dom, was ja schon legendär geworden ist mit der Bootsfahrt. Also die katholische Kirche als Zeremoniar ist natürlich unübertroffen. Und da sagt dann ein rheinischer Kabarettist, nicht, kalte Gebetsbunker dagegen in der evangelischen Kirche, wo wir zugetextet werden. Also das mit dem Barocken, mit dem Ornament, mit dem Prunk, das ist nicht nur negativ, sondern auch positiv.
Aber es gibt eben auch die zum Markenkern gehörigen anderen Attribute, diese Beharrlichkeit, diese Sperrigkeit. Einige Attribute dieses Markenkerns, die sind vielleicht auch ganz schön nah dran an den Argumenten, die jetzt gerade von der AfD im Umlauf sind. Dieses Sperrige, dieses gegen den Zeitgeist bürsten, dieses sture Festhalten an uralten Idealen. Ist das nicht auch eine Gefahr?
Ja, also jetzt zucke ich natürlich als Katholik zusammen, wenn Sie meine Kirche mit der AfD vergleichen. Der Unterschied ist doch für alle Christen, die DNA des Christentums ist Empathie und Demut und Gelassenheit. Das sind die drei schönsten Früchte des Christentums. Und der Rechtspopulismus verkörpert genau das Gegenteil: Empathielosigkeit, kollektiver Egoismus, Hybris statt Demut, es immer genau zu wissen, anders als alle anderen, was richtig und wahr ist, und Daueraufgeregtheit statt der christlichen Gelassenheit.
Da sprechen Sie vom Christentum. Ich rede jetzt nochmal von der katholischen Kirche. Also diese Sperrigkeit in ihrer Beharrlichkeit, die autoritären Systeme, diese Männerwelt, die da existiert, die vielen alten Männer, die bei der Familiensynode sitzen und über Sexualität diskutieren. Das scheint heute aus der Zeit gefallen.
Das stimmt. Aber es geht auch vom Zölibat so ein gewisser Reiz noch aus. Nicht? Wenn Sie an Talkshows denken, man möchte nicht unbedingt den christlichen Laien oder die Katholikin als Sachverständige haben, sondern man möchte doch gerne den Bischof oder den Priester oder einen Ordensgeistlichen haben. Hier übrigens auch gerne die Frau. Die beliebteste deutsche Fernsehserie ist eine Nonnenserie. Also es ist ja nun auch nicht so, als wenn man in der katholischen Kirche als Frau auch heute nichts werden könnte. Da muss man schon etwas genauer hinschauen. Man kann Theologieprofessorin werden. Man kann im Ordinariat leitende Funktionen als Hauptabteilungsleiterin nicht. Man kann Heilige sowieso werden. Das ist die höchste Form der katholischen Karriere. Das ist mir doch etwas holzschnittartig. Und die Anhänglichkeit der Frauen an die katholische Kirche ist ja faktisch groß. Also sie ärgern sich zwar immer wieder, kritisieren, dass bestimmte Ämter ihnen verschlossen bleiben, eben Weiheämter. Aber man kann nicht sagen, wenn man so in die Reihen der Kirche schaut, dass hier die Frauen nicht dominieren würden.
Herr Püppmann, das ist jetzt noch so. Aber wenn man jetzt auf die jüngeren Frauen, auch vielleicht auf die Mädchen schaut, die merken, nach meiner Messdienerinnenkarriere ist da irgendwo Schluss. Da gibt es auch viel Verdruss und viele Mädchen und junge Frauen, die sich deswegen abwenden.
Das stimmt, und noch mehr wenden sich von der evangelischen Kirche ab. Also wenn Sie nach dem spezifisch katholischen fragen und kommen mit diesem Argument des nicht zeitgemäßen, dann kann ich nur sagen, ausgerechnet unsere geschätzte Schwesterkonfession, die sich um Zeitgemäßheit besonders bemüht, steht noch schlechter da. Also ich sage ja damit nicht, dass die Reformvorschläge irgendwie alle falsch sind, nicht? Also ich würde durchaus sagen, auch kirchliche Lehre und die Gestalt von Kirchlichkeit unterliegt in der Geschichte einer gewissen Wandlung. Ich bestreite nur, dass hier der Kern der Kirchenkrise liegt. Der liegt meines Erachtens in einer Glaubenskrise. Und da muss man sagen, gelingt es scheinbar der katholischen Kirche, wie wir auch an den Aussagen des Credos sehen, die alle zu durchschnittlich 10% häufiger von Katholiken geglaubt werden als von Protestanten, dass die katholische Kirche eine Art Seelenheimat und Hort der Transzendenz ist für ihre Mitglieder.
Aber wie reagieren wir auf die Glaubenskrise, also auch auf den offensichtlichen Bedeutungsverlust des Glaubens? Sie zitieren da in Ihrem Buch den ehemaligen Mönch und Schriftsteller Hans Conrad Zander, der sagt, ja, wie reagieren wir? Wir reagieren mit einer Schnappatmung. Abwechslung versucht die Kirche, sich in ihre abseitig und komisch gewordene Identität trotzig einzubunkern. Das ist eine extreme Reaktion. Dann wieder liberalisiert sie sich mit enormen theologischem Wortgeklingel. Beides aber auch eigentlich verständliche Reaktionen, oder?
Verständlich und beides aus meiner Sicht Versuchungen, die in die Irre führen. Also weder die eilfertige Anpassung wird erfolgreich sein, siehe evangelische Kirche, noch die trotzige Einbunkerung. Die hat nämlich zusätzlich noch das Risiko, dass man selbst auch verdummt. Ja? Denn man muss ja sagen, dass wichtige Impulse auch für die Entfaltung der christlichen Botschaft in der Geschichte auch von außerhalb der Kirche kamen. Wenn wir etwa denken an die Menschenrechte, die nach meiner Überzeugung und inzwischen auch nach der Überzeugung von Päpsten natürlich zutiefst durch das Evangelium inspiriert sind und aus dem Christlichen, aus der Wertschätzung der menschlichen Person heraus und ihrer Freiheit kommen, die sind ja sozusagen von außen gekommen. Wenn wir uns jetzt aber abkapseln und sagen, die säkulare Welt ist nur böse, dann entsteht Krankschrumpfung statt Gesundschrumpfung, ein Wagenburg-Syndrom, in dem wir immer verbiesterter werden, nicht mehr missionarisch sein können und auch noch verdummen.
Also was tun wir denn?
Wir schrumpfen in Würde. Wir bekennen mutig, wir beten treu, wir glauben fröhlich und wir lieben brennender, als es vielleicht inzwischen in unserer Gesellschaft üblich ist. Das ist übrigens aus dem evangelischen Schuldbekenntnis von 1945 entnommen. Das heißt also, wir betreiben hier keine Schrumpfung als Programm nach dem Motto klein, aber fein. Aber wir handeln nach dem Vorbild Jesu oder nach dem Wort Jesu. Wenn ihr irgendwo hingeht, wo ihr nicht aufgenommen werdet, dann schüttelt den Sand aus euren Sandalen und geht weiter. Es ist nicht uns verheißen, dass die durchchristianisierte Volkskirchengesellschaft in der Bibel, sondern die Bibel spricht durchaus auch von der kleinen Herde, die sich nicht fürchten soll, und davon, dass die Christen auch abgelehnt werden von ihrer Umgebung. Das meine ich mit in Würde schrumpfen. Nicht verzweifeln, natürlich versuchen, über den Glauben zu reden, jedermann Auskunft zu geben über die Hoffnung, die uns bewegt. Aber wo wir damit nicht ankommen, nicht verhärten.
Aber trotzdem, wir müssen ja auf die Veränderungen in der Gesellschaft reagieren. Sie sagen in Ihrem Buch oder kritisieren, dass sich Kirche säkularisiert durch religiösen Individualismus, Eklektizismus und Indifferenz. Das ist so der Markenkern eines modernen lebenden Menschen. Also da darf die Kirche nicht blind hinterherlaufen. Aber der moderne Mensch sieht sich eben als Individualist, der sich seine Welt selbst zusammenbastelt. Also Samstag geht er in die Fußballkathedrale, dort pilgert er hin und sonntags im Yogakurs sucht er seine innere Mitte. Wo bleibt da der Platz der Kirche?
Der wird durch viele christliche Zeugen, die von dem Zusammenhang von Glaube und Glück auch erzählen und ein Vorbild geben, ausgeübt. Weniger durch die Lehre der Kirche, also Doktrinen interessieren die Leute relativ wenig. Ich glaube, dass wir in diesem wuseligen Leben der pluralen Gesellschaft vor allem durch konkrete Glaubenszeugen punkten können. Allerdings muss ich sagen, es ist zweimal schon gesagt worden, wieso macht ihr nicht mit in einer großen Bewegung der deutschen Gesellschaft. Das eine war ab 1933 und das andere war ab 1949, also auch in der DDR. Und die Menschen haben nicht immer recht aus der Sicht der Kirche. Es können auch Entwicklungen in die Irre gehen. Ich will jetzt keineswegs unsere freie, liberale
Gesellschaft vergleichen
mit diktatorischen Systemen, keineswegs. Nur das Argument, es ist nun mal halt so, es entwickelt sich so und deswegen müssen wir jetzt irgendwie hinterher. Also das ist es auch nicht. Gesellschaften, auch freie Gesellschaften, können auch in die Irre gehen. Und insofern muss man also nicht reflexartig
Aber
sich
der
anpassen.
Religiös, individuell lebende Mensch, der sich seine religiöse Welt zusammenbastelt, irgendwo zwischen Fußball und Yoga, der ist doch nicht unglücklich, der ist zufrieden, der hat doch alles. Was braucht der da noch, die Christen und die katholischen Kirche?
Ja, Harald Schmidt hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, bis der Tumor ins Endstadium kommt. Also die großen existenziellen Erschütterungen in unserem Leben, die kann man natürlich besonders in bestimmten Lebensphasen so ein bisschen verdrängen, beiseite schieben. Aber wenn dann die erste Scheidung kommt, die Familie zerfällt, wenn einen schwere Krankheiten heimsuchen, dann werden wir doch auf diese Frage zurückgeworfen. Also ich bestreite überhaupt nicht, dass man ohne den Glauben, also gottlos glücklich, hieß ja mal eine atheistische Kampagne, eine ganze Weile in seinem Leben ganz ordentlich leben kann. Aber wenn man die demoskopische Frage stellt, wie glücklich fühlen Sie sich eigentlich in Ihrem Leben? Dann antworten nicht etwa diejenigen am häufigsten sehr glücklich, die mit der Kirche nichts zu tun haben, sondern die Gruppe der gläubigen Kirchennahen antwortet im höchsten Prozentsatz, fühle mich sehr glücklich.
Jetzt kommen wir aber doch nochmal auf die sich verändernden Strukturen in der katholischen Kirche zu sprechen. Also Sie sagten, es fehlt uns an Glaubenszeugen, an fröhlichen, frommen Menschen, die in Demut und in großer Authentizität, wie man heute vielleicht sagen würde, glauben und dieses Glaubenszeugnis auch verbreiten. Aber wie ist das in den Gemeinden? Das könnten ja Priester sein. Nur gibt es kaum noch Priester. In den Großgemeinden, die sind alle überlastet, die hasten von A nach B. Osnabrück hat in diesem Jahr keinen einzigen jungen Mann mehr zum Priester weihen können. Wie geht das denn weiter?
Also zunächst mal, wer darauf Antworten im Buch erwartet, der hat den Titel nicht richtig verstanden. Im Buch geht es zunächst mal darum, welche gesellschaftliche Bedeutung die Kirche hat für unsere politische Kultur, für das soziale Klima. Diese innerkirchlichen Reformreizthemen sind nicht mein Hauptthema. Ich will mich aber trotzdem nicht drücken vor einer Antwort. Es gab noch nie so viele Priester pro katholischem Gottesdienstbesucher wie heute. Wir haben also einen Rückgang um 50% der katholischen Gottesdienstbesucher seit 1990 und einen Rückgang der Priester um 30%. Übrigens hat auch die evangelische Kirche inzwischen Theologen und Pastorenmangel. Also die Vorstellung, jetzt drehen wir mal so an einer Stellschraube, schaffen den Zölibat ab, haben wieder mehr Priester und dann sind wir aus diesem Niedergang sozusagen heraus, die ist völlig illusionär. Es geht darum, wirklich geistlich wieder Wurzeln zu treiben. Um eine Revitalisierung im Glauben und dann wird es auch wieder mehr priesterliche Berufungen geben. Allein schon, weil 90% gegen den Zölibat sind, werde ich ihn verteidigen, obwohl ich mir völlig bewusst bin, welche Probleme damit verbunden sind. Auch in konkreten Priesterbiografien, also da bin ich keineswegs lebensblind, ja, bis in meinen Freundeskreis hinein. Ich halte es generell für eine Aufgabe des Publizisten, antizyklisch zu wirken und nicht in das Heulen der Wölfe auch noch einzustimmen, die sich jetzt alle einig sind, der Zölibat muss weg.
Und warum werden Sie den Zölibat verteidigen? Warum soll ein Priester nicht da eine Wahlfreiheit haben, heiraten zu dürfen?
Die Wahlfreiheit würde darauf hinauslaufen, dass man den Beruf verbürgerlicht wie jeden anderen Beruf auch. Denn eine Heiratspflicht gibt es natürlich nicht. Also würde der Priester, der den Zölibat dann aus eigenem Entschluss wählt, wie ein Single in irgendeinem anderen Beruf erscheinen. Der Zeugnischarakter wäre weg. Darum geht es mir in erster Linie. Manche Leute sagen ja, indem man keine Familie hat, hat man mehr Zeit. Oder man ist unabhängiger auch gegenüber staatlichen Repressionen, wenn es mal kein freiheitliches politisches System mehr gibt. Das ist alles richtig. Aber ich glaube, der Hauptgrund für den Zölibat ist, zu zeugen von einer Wirklichkeit, die unsere irdischen Glücksmaßstäbe überschreitet.
Sie sagten es bereits, also Ihr Buch, wer jetzt erwartet Antworten, ob es das Diakonat der Frau geben soll und anderes, der wird das in diesem Buch nicht finden. Da geht es um etwas anderes in Ihrem Buch. Da geht es auch darum, dass Sie zum Beispiel sagen, dass die Wasserstandsdemoskopie des Institutionsvertrauens, dass man die vielleicht nicht als ein und alles betrachten sollte und sich nicht davon blenden lassen sollte. Wie soll man denn mit so einem aktuellen Meinungsbild umgehen?
Man soll das schon zur Kenntnis nehmen und sich immer selbstkritisch fragen. Selbstdistanz ist aus meiner Sicht ein Stück Entweltlichung, nicht? Ein weltliches Christsein bedeutet in erster Linie Distanz zu sich selbst halten, sich auch kritisch betrachten. Und das darf auch die Kirche. Und dafür darf sie auch diese Umfragen zur Kenntnis nehmen. Aber in der Kirche herrscht eben nicht Mehrheit, ja, außer bei der Papstwahl und im Domkapitel, wenn ein neuer Bischof gewählt wird, sondern die Kirche ist keine Demokratie, sondern eine Christokratie, hat jemand mal gesagt. Da muss man das tun, was aus der christlichen Tradition, die ja eine Demokratie mit den Toten ist, nach einem berühmten Wort von Chesterton, nicht wirklich. Können nicht einfach in einer Hybris dahinkommen und sagen, was die vergangenen Generationen von Katholiken gelebt haben. Da haben wir jetzt erkannt, das ist alles Kokolores und hinter der Zeit zurückgeblieben und jetzt machen wir es anders. Die vor uns gewesenen Christen und Katholiken haben da ein Recht auf Mitsprache.
Aber auch das gilt es immer wieder zu überprüfen, denn da hat sich natürlich auch viel entwickelt. Nicht? Bis zum Konzil von Nicea glaubten die Katholiken, dass die Frauen keine Seele haben.
Das sagte Andere ich ja Dinge. Eben. Ich sagte ja eben, dass die Lehre der Kirche auch insbesondere in Fragen die mit den Humanwissenschaften natürlich zusammenhängen, also in moralischen Fragen etwa bei der Bioethik, bei der medizinischen Ethik, da wo durch die Wissenschaft Erkenntnisse uns zuwachsen, da müssen wir natürlich die christliche Lehre nochmal in ein neues Licht der Wissenschaft stellen. Aber das gilt eben für die innere Verfasstheit der Kirche weniger als für solche moralischen und sittlichen Fragen.
Also Ihr Buch ist kein Buch, das jetzt mit der katholischen Kirche hart ins Gericht geht. Ganz im Gegenteil. Ihr Buch beschreibt die Chancen, die die Kirche in unserer Gesellschaft hat. Und das, was die katholische Kirche hat, was sie selbstbewusster hervorstellen sollte. Interessant fand ich auch, dass Sie sagten, okay, ist klar, die Hitliste des Vertrauens, da ist die katholische Kirche weit unten, die evangelische Kirche auch relativ weit unten. Aber wenn man so Werte nimmt wie christlich, das ist weit oben, das ist weit vor konservativ. Und das kann man auch als Chance begreifen, dass das so weit oben in der Gesellschaft angesehen ist, oder?
Genau, also das Christentum wird mit erheblichem Abstand zu den anderen Religionen als Bereicherung für unsere Gesellschaft betrachtet. Also über 70% der Bevölkerung, obwohl nur noch 59% oder 58% in einer christlichen Konfession sind, betrachten über 70% das Christentum als eine Bereicherung für unsere Gesellschaft. Und doppelt so viele finden schon das Wort christlich sympathisch, wie zum Beispiel dieses Wort konservativ. Also die Wertschätzung ist da, auch die Vorstellung, dass Europa und Deutschland stark vom Christentum geprägt ist, ist fest verankert in der Bevölkerung. Da können wir durchaus drauf aufbauen. Auch dass die Religion mit Moral zu tun hat, dass etwa an einer kirchlichen Schule ein besseres Sozialverhalten gelernt werde als an einer staatlichen Schule. Hier gibt es eine hohe Wertschätzung. Man könnte das so zusammenfassen, Religion ist gut, aber für die anderen. Also man möchte gerne in einer durchaus noch christlichen Gesellschaft leben und keinesfalls in einer Gesellschaft ohne Gott. Aber deswegen selbst jeden Sonntag sich in Bewegung zu setzen, da ist man doch etwas zurückhaltender.
Und wie kriegt man da den Turnaround hin? Religion ist gut, aber für die anderen, dass die Leute irgendwann denken, Religion ist gut und auch für mich gut?
Ja, indem man den Zusammenhang von Glaube und Glück auch deutlich macht. Und da gibt die Sozialforschung auch einige Hinweise. Gläubige, kirchennahe Menschen fühlen sich eben überdurchschnittlich glücklich auch in ihrem Leben. Also diese Vorstellung Drohbotschaft statt Frohbotschaft, nicht? Die Gläubigen sind alle Geknechtete, die mit aschfahler Haut und schmalen Lippen das schwere Joch ertragen. Dem hat ja schon Papst Benedikt der 16. versucht entgegenzuwirken, indem er gesagt hat, das Christentum ist nicht nur ein System von Geboten und Verboten, sondern in erster Linie Beziehung, die Frohmacht und die Freimacht. Und gerade der rheinische Katholik, da ist ja die Fröhlichkeit geradezu Programm, sollte doch keine Schwierigkeiten haben, diese positive Seite des Christentums zu kommunizieren.
Bis hierhin vielen Dank, Dr. Andreas Püttmann. Wie katholisch ist Deutschland und was hat es davon? So heißt sein soeben erschienenes Buch, das die Chancen des deutschen Katholizismus in unserer Zeit auslotet. Und gleich nach den Domradio-Nachrichten sprechen wir mit Andreas Püttmann über das Verhältnis von evangelischer und katholischer Kirche und wie auch gesellschaftlich die katholische Kirche der Gesellschaft nützt und wie die Gesellschaft davon profitiert. Bis hierhin vielen Dank.